Die Energiewende in Deutschland wird nur funktionieren, wenn wir es schaffen, endlich unsere Energienetze massiv auszubauen. Das ist aber gar kein einfaches Unterfangen. Gut, dass es Spezialisten gibt, die genau so etwas übernehmen. Unser heutiger Gast, Torben Kleinfeld, ist CEO eines solchen Unternehmens. Die Friedrich-Vorwerk-Gruppe aus Niedersachsen ist ein echter Hidden Champion. Wir sprechen über die Energiewende, Bürokratie, die Situation der deutschen Wirtschaft und über den Fachkräftemangel für Industrieunternehmen wie Vorwerk. Viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Mein Name ist Leif Neugeboren und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist in der Chefetage. Du weißt das, da geht es immer rund um die Themen Leadership und Unternehmertum. Also wenn dich das interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute haben wir wieder einen sehr, sehr spannenden Gast im Podcast. Und zwar von einem Unternehmen, was vermutlich nur wenige von euch kennen werden, dessen Arbeit ihr aber jeden Tag in irgendeiner Form ganz unbewusst seht und ja, ihr begegnet. Das ist ja so ein bisschen das Spannende am deutschen Mittelstand, dass es da ganz unterschiedliche dieser Hidden Champions gibt. Heute spreche ich von der Friedrich-Vorwerk-Gruppe und die gehört genau in diesem Bereich. Sie bietet Lösungen im Bereich der Energieinfrastruktur an. Das heißt also, sie baut beispielsweise Energienetze und Pipelines. Und das in einer wirklich beeindruckenden Größe. 2022 hatte Vorwerk einen Umsatz von über 386 Millionen Euro und mehr als 1600 Mitarbeitende. Und heute haben wir den CEO der Friedrich-Vorwerk-Gruppe zu Gast, Torben Kleinfeld. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich glaube, spannendes Unternehmen kann ich unterschreiben. Hat mich, seitdem ich hier angefangen habe, eigentlich immer fasziniert. Wichtig ist auch noch, man darf uns nicht mit dem großen Vorwerk in Anführungszeichen verwechseln, weil es gibt durchaus Leute, die rufen hier an und bestellen ihre Staubsaugerbeutel oder wollen die bestellen. Wir können in der Regel nicht helfen. Also wir saugen auch mit Vorwerk, aber wir vertreiben eben keine Vorwerkgeräte und wir haben auch nichts mit dem Thermomix zu tun. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das einmal irgendwie allen klar zu machen.
Haben wir das direkt am Anfang schon mal geklärt?
Wir hatten allerdings auch ein anderes Verwechslungspotenzial. Wir hatten früher noch ein anderes Logo, was ich hier oben am Revers habe. Das sah aus wie ein Volksbanken-Logo.
Oh.
Also das sah auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Da wurde man immer darauf angesprochen, von welcher Filiale kommen Sie denn in der Volksbank? Und insofern, das kommt jetzt nicht mehr vor. Wir haben jetzt ein ordentliches Rohr hier am Revers und ich glaube, das deutet auch darauf hin, wo wir eigentlich herkommen.
Absolut. Das heißt, mit Verwechslungen sind Sie hier groß geworden.
Genau.
Ich muss jetzt noch eine Sache, bevor wir richtig einsteigen, klarstellen. Ich habe jetzt gerade hier Sie als meinen Gast willkommen geheißen. Allerdings ist das heute irgendwie gar nicht mal so ganz eindeutig. Nämlich die erste Folge, die wir aufnehmen, dass ich nicht irgendwo remote sitze und jemanden digital zuschalte, sondern ich sitze tatsächlich in Ihrem Büro. Eigentlich bin ich also Ihr Gast gerade.
Und kommt durch die Nachbarschaft, ne?
Und genau das ist es, ja. Also wer die Adresse von Magnicon, also der Agentur, die ich leite, sich anschaut, Friedrich-Vorwerk-Straße 15. Und ich sitze bei Friedrich Vorwerk.
Gott sei Dank schon im neuen Büro, denn wir sind seit 1.1. in unserem neuen Headquarter eingezogen. Das heißt also, das alte Geburtshaus der Seniorchefin ist nicht weiter unser Hauptstandort, sondern wir sind jetzt hier an unseren neuen Platz 2000 im Gewerbegebiet gezogen. Aber da kommen wir bestimmt nachher auch nochmal kurz zu.
Können wir total gerne machen, ja. Eine kleine Anekdote vielleicht dazu. Also ich habe hier dieses Gebäude immer wachsen sehen und das ist echt großartig. Und ich wohne mit meinem Büro, oh Gott, das ist ein freudscher Versprecher, so fühlt sich schon an. Also ich habe mein Büro in einem Business Center, was hier ein paar hundert Meter weiter ist. Und der Vermieter, schönen Gruß an Klaas an dieser Stelle, der hört ja auch immer gerne zu, hat mir bei der Besichtigung vor ein paar Jahren gesagt, ganz stolz, dass er das coolste Bürogebäude von Tosted hätte. Und das ist jetzt vorbei, würde ich sagen.
Wir haben ihn überholt sozusagen.
Definitiv, ja. So, jetzt zu Ihnen. Wer sind Sie? Stellen Sie sich einmal vor.
Torben Kleinfeld, fast 52 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, ganz normales Leben, Lebensmittelpunkt. Ich sage eigentlich immer in Hamburg und Umgebung, stimmt nicht ganz, weil ich bin eigentlich genau genommen in München aufgewachsen. Die Zeit habe ich so ein bisschen ausgeblendet, weil ich doch mich eher als Norddeutscher fühle. Nein, also ich bin wirklich in Harburg geboren, also gar nicht so weit weg von hier. Steht heute die TU Hamburg-Harburg. Das war damals das Geburtskrankenhaus in Harburg. Da bin ich dann auch wirklich zur Welt gekommen, habe danach da auch studiert. Also hat sich der Kreis wieder so ein bisschen geschlossen. Bin aber durch meinen Vater mal eine Zeit lang nach München verschlagen worden. Von null an bis 12 Jahre in München gelebt, dann wieder zurückgekommen. Und dann aber eigentlich hier oben immer meinen Lebensmittelpunkt gehabt, also in Hamburg. Zur Schule gegangen, in Hamburg studiert. Ich glaube, man hört es zwischendurch auch ein bisschen am Akzent von dem Bayerischen. Ist nicht mehr so viel nachgeblieben da. Hab ganz klassisch damals Bauingenieurwesen studiert. TU Hamburg-Harburg. Wir haben damals immer gesagt Betonkopf, also richtig konstruktiven Ingenieurbau. Das war mir aber eigentlich zu wenig. Ich habe dann nebenbei noch gesagt, ich muss mal gucken, ich muss mich auch in dem wirtschaftlichen Zweig ein bisschen weiterbilden und habe dann noch mein Diplomkaufmann gemacht. Das lief dann so ein bisschen parallel, also an der Uni Hamburg. Ja, und dann irgendwann mit der Ausbildung denkt man ja, man fängt in einem großen Baukonzern an, weil das ist ja eigentlich die richtige Ausbildung. Also ein Diplomkaufmann und ein Diplomingenieur, dann geht man eben zu den Hochtiefs oder Billfingers, die es damals noch gab, und habe mich da in der Tat auch beworben und hatte dann, glaube ich, das vierte Mal Essen, Hochtief, Assessment Center. Bin dann irgendwie mit der Bahn zurückgefahren. Damals gab es noch diesen Express-Train zwischen Köln und Hamburg. Und habe gedacht so, oh nee, das ist, glaube ich, doch nicht so Konzern. Also ich war immer eher im Mittelstand. Ich habe auch während des Studiums schon bei einer Tiefbaufirma in Hamburg immer mein Studium finanziert. Und habe gedacht, nee, du kannst jetzt nicht zu so einem Konzern gehen. Ich muss mich da noch irgendwie umorientieren. Hatte damals auch gerade frisch eine Freundin hier und wollte dann auch nicht unbedingt nach Essen gehen, wollte lieber in Hamburg bleiben. Ja, und dann kaufe ich mir wirklich, wie das früher so war, Hamburger Abendblatt, Stellenanzeige, und da war wirklich eine Anzeige von Friedrich Vorwerk Tostedt drin.
Oh.
Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Assistent der Geschäftsleitung und Qualitätsmanagementbeauftragter. So. Ja, und dann habe ich meine Bewerbungsunterlagen zusammengestellt, habe dann hier auch einen Termin bekommen und bin dann mit meinem alten Auto nach Tostedt gefahren. Und ja, das Vorstellungsgespräch war eigentlich schon so, wie Vorwerk damals war. Als ich angefangen habe, wie viel waren wir? 350 Mann ungefähr. Mhm. Gab in Summe 4, 5 Standorte dann doch schon damals. Also Halle, Saale gab es damals schon, Herne gab es schon. Wir hatten auch schon die ersten Tochterunternehmen gegründet. Insofern konnte man durchaus schon sagen, es war eine Firmengruppe. Ich kam hier an und hatte immer mit einem Herrn Weiß gesprochen, der hier so, ich sag mal, das ganze HR-Management so nebenbei betreut hat. Ich kam hier an und sehe dann aber meinen Vorgänger, also Herrn Töter, der dieses Unternehmen auch seit oder nach dem Tod von Friedrich Vorwerk dann mehr oder weniger geleitet hat mit 2 Kollegen. Und ich war, glaube ich, eine halbe Stunde da. Dann klingelt bei ihm das Telefon auf dem Tisch und es war irgendjemand aus der Werkstatt drin. Und dann sagte er, Moment mal, Sie fahren doch gleich wieder nach Hamburg zurück nach diesem Gespräch, oder? Ich sage, ja, natürlich, ich wohne in Hamburg, ich muss da wieder hin zurück. Ja, wunderbar, dann können Sie ja gleich an der Werkstatt vorbeifahren, Auto haben Sie auch, daher fehlen so ein paar Flansche und Dichtungen, die können Sie dann gleich mit auf Baustelle nehmen. So, das war sozusagen dann mein erster Einsatz bei Friedrich Vorwerk. Ich habe dann die erste Baustelle, ich weiß noch, Afrika-Kai, Hamburger Hafen, haben wir irgendwie Feuerlöschleitung verlegt und da habe ich dann halt Dichtungen und Flansche hingefahren. Also so hat es mal angefangen und dann habe ich 2001 dann hier bei Friedrich Vorwerk angefangen, habe unter den damaligen Geschäftsführern oder geschäftsführenden Gesellschaftern eben so einen Assistentenposten gehabt. Habe viele kaufmännische Themen damals bearbeitet, aber auch eigene Projekte geleitet und habe damals maßgeblich Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheitssystem ausgerollt über die ganze Gruppe. Gut, und dadurch saß man natürlich irgendwo immer an den Schaltstellen im Unternehmen, hat eigentlich alles mitgekriegt, sowohl kaufmännisch als auch technisch. Und wir waren damals ja eben, ich sag mal, ein typisches Tief- und Rohrleitungsbauunternehmen, was eben sehr auf die gewerbliche operative Arbeit ausgelegt war. Wir haben uns also mit allem Mann, mit allen geschäftsführenden Gesellschaftern immer tagtäglich um die Arbeit, um die Projekte, um die Geräte und um die Menschen gekümmert. So alles, was wir jetzt haben, Börsenumfeld, das gab es damals alles nicht. Also es war schon, ich habe für mich immer gedacht, ein großer Handwerksbetrieb. Und die geschäftsführenden Gesellschafter sind die Handwerksmeister. Und so war das Unternehmen eigentlich auch mal von dem Firmengründer angedacht, dass man eben dieses Unternehmen, so wie es ist, immer an die nächste Generation weitergibt. Im Prinzip wie so eine Vererbung von einem Handwerksmeister zum anderen. Das Problem war, und das war dann eben auch der Konstruktionsfehler, dass das Unternehmen irgendwann zu groß geworden ist. Dass dieses Weitergeben, also man gibt es weiter und keiner bezahlt dafür, und das funktioniert eben auf Dauer nicht. So, und deswegen musste man dann eben auch dieses Modell dann irgendwann mal durchbrechen, und dann wurden eben ganz normal wie heutzutage in jedem anderen Unternehmen auch eben Nachfolgeregelungen gefunden, vorhandene Gesellschafter ausbezahlt etc. Und so ist man dann am Ende eben auch zu dieser Konstellation gekommen, die wir heute haben, mit einem großen Finanzinvestor, der MBB, die letztendlich gut 2/3 der Anteile im Moment hält, und eben auch einem gewissen Free Float, der an der Börse im Moment handelbar ist, ist letztendlich auch den Projektgrößen geschuldet, mit denen wir uns im Moment beschäftigen. Als ich angefangen habe, hatte ich damals somit das größte Projekt als Projektleiter verantwortet. Das war die Abwasserdruckrohrleitung von Buxtehude nach Hamburg. Da haben wir aber so über 20 Millionen Euro gesprochen. Und heute sprechen wir eben über 200-400 Millionen Euro Projekt, wo eben auch deutlich mehr Kapital gebunden ist. Und das kriegt man eben als, in Anführungszeichen, kleiner Mittelstand dann auch eben nicht mehr gestemmt.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal so richtig klären, was Sie ganz genau machen mit Fuhrwerk. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie sind ja selber auch Gesellschafter von Fuhrwerk, ist das richtig? Steht jedenfalls so auf der Webseite.
Ja, das ist so. Also wir haben, nachdem, und das ist ja auch das Besondere an diesem Unternehmen, es war ein Familienunternehmen. Es gehörte einer Familie, Irene und Friedrich Fuhrwerk, das Gründer-Ehepaar, keine leiblichen Kinder. Irgendwann war dann eine Nachfolgeregelung notwendig. Man hat sich dann dazu entschieden, das war in 89, das Unternehmen an seine führenden Mitarbeiter zu verschenken. Ich glaube, das hat es in der Größenordnung
Wahnsinn.
Auch noch nicht gegeben. Doch hier, Friedel Springer vielleicht.
Da muss ich auch gerade dran denken.
Ist das ja ähnlich gelaufen. Aber letztendlich haben die Fuhrwerks dann eben an die drei führenden Mitarbeiter jeweils 30% der Kommanditanteile verschenkt, haben alles, was an Kapitalwerten oder an privatem Kapital im Unternehmen gebunden war, in eine Stiftung transferiert, die es heute auch noch gibt, die Irene und Friedrich Fuhrwerk Stiftung. Heute so gut mit fast 25 Millionen Euro Stiftungskapital ausgestattet, wo wir eben gemeinnützige Projekte hier mit Fokus Niedersachsen fördern.
Ja.
Wir versuchen das natürlich auch firmennah einzusetzen, das ist ganz klar, aber im Prinzip können wir eben Mildtätigkeit, Jugendförderung, Wissenschaft und Kultur fördern. Das war eigentlich das Anfangsszenario, wie ich hier 2001 eingestiegen bin. Dann hat es ja in 2006 einen sehr dramatischen Unfall gegeben. Herr Töter, sozusagen mein Vorgänger, ist mit dem Wasserflugzeug in Hamburg abgestürzt. Dadurch, und das war auch so in den Verträgen damals festgelegt, konnte eben von der Familie des Verstorbenen keiner hier Mitgesellschafter werden. Und so habe ich dann damals meine ersten 10% Kommanditanteile bekommen. Die habe ich damals auch sogar noch geschenkt bekommen im ersten Step in alter Tradition. Und dann fing das eben an, dass das Unternehmen sehr stark gewachsen ist, dass wir dann uns von dieser, wir geben das umsonst, weiter verabschieden mussten. Und somit haben wir dann den ältesten meiner Mitgesellschafter, den Hannes Grabner, in 2012, glaube ich, ausbezahlt, sodass ich dann mit meinem Kollegen Herrn Ehlen, der hier gerade über den Flur gehuscht ist, der heute auch immer noch an Bord ist, zwar nur beratend, was heißt nur beratend, also schon noch sehr präsent hier, bin ich auch sehr froh drüber, aber wir haben dann eben lange Zeit Ehlen, Kleinfeld und Frau Fuhrwerk, Ehlen und ich 45%, Frau Fuhrwerk 10%, dieses Unternehmen eigentlich bis 2019 geführt. Herr Ehlen war dann altersmäßig der Nächste, der ausgestiegen ist, und wir haben uns dann eben in 2018 auf die Suche gemacht nach einer Nachfolgeregelung für Herrn Ehlen. Und somit ist dann die MBB ins Spiel gekommen.
Ich finde es ein unglaublich spannendes Konstrukt, weil ich habe vor ein paar Tagen eine Zahl gelesen, dass im Prinzip hunderttausende kleine bis mittelgroße Familienunternehmen in Deutschland vor dem Ausstehen, weil sie keinen Nachfolger finden. So, jetzt würde man natürlich beim Unternehmen dieser Größenordnung immer irgendwie eine Regelung finden. Das ist klar, da ist sozusagen nicht das Aus das Problem. Aber trotzdem zu sagen, wie organisieren wir Nachfolge, dass das so gezielt und in so einem Konstrukt gemacht worden ist, das finde ich schon sehr beeindruckend.
Doch, ich glaube auch. Also wir haben, da könnte man uns fast schon als Experten einordnen, weil wir haben, glaube ich, von Anteile verschenken bis neue Gesellschafter aufnehmen oder eben jetzt zum Schluss den Börsengang, haben wir, glaube ich, hier alles durchgemacht und wahrscheinlich auch je nach Größe in dem Moment, also wie groß das Unternehmen war, vielleicht dann auch doch die richtigen Entscheidungen getroffen, weil ich halte es auch für relativ problematisch. Ich möchte es meinen Kindern auch nicht unbedingt antun, sie mit Druck hier in diese Unternehmen zu zwängen, sondern die sollen eigentlich so frei aufwachsen, dass sich jeder eben Gedanken machen kann, was möchte ich gerne machen, habe ich da Spaß dran. Ich habe immer hier Spaß dran gehabt, weil ich auch sehr handwerklich affin bin. Und wenn die Kinder das aber nicht haben, dann glaube ich, tun sie sich auch keinen Gefallen, wenn sie dann hier in die Fußstapfen treten und sich vielleicht noch verbiegen müssen. Dann können sie auch nicht gut in ihrem Job sein. Insofern muss man sich, glaube ich, je nach persönlicher Situation und wie man familiär aufgestellt ist, muss man sich da einfach Gedanken machen, wie man sein Unternehmen in die nächste Generation oder in die nächsten Generationen weitergeben will. Am Ende ist man auch seinen Mitarbeitern, finde ich, verpflichtet. Und weiß ich, sie sind wahrscheinlich auch unten durch unsere neue Halle gekommen. Ja. Da sieht man das ja auch. Also da hängt der Firmengründer mit einem großen Porträt und seine ganzen 25-jährigen Mitarbeiter, die hängen drumherum. Und das, finde ich, ist auch immer ein schönes Bild und das steht auch irgendwie für die Unternehmensgruppe. Also die Menschen stehen hier im Mittelpunkt. Mhm. Für die muss man, finde ich, auch eine adäquate Nachfolgeregelung finden. Auf allen Ebenen. Egal, ob es jetzt der Baggerfahrer ist oder der Rohrleger oder irgendjemand, der im Büro arbeitet.
Das ist Verantwortung, die wahrgenommen wird, ja. Für euch da draußen vielleicht, wir hatten ja mehrfach das Thema Nachfolge hier drin, ihr könnt nochmal reinhören. Wir hatten Wolfgang Grupp Junior von Trigema, der über Nachfolge geredet hat, Philipp Hitschler-Becker von Hitchies, das sind die Süßigkeiten und noch ein paar. Diese Art der Nachfolgeregelung, die hatten wir tatsächlich noch nicht, das haben wir mal nur sehr klassisch. Also von daher bin ich jetzt sehr, sehr begeistert, so einen Aspekt auch zeigen zu können. Ja, vielen Dank. Vielleicht wäre das ein guter Moment, einfach nochmal so richtig, Sie hatten ja schon ein paar Sachen immer nebenbei erwähnt, die Leitungen, die verlegt werden und ähnliches. Was genau macht Vorwerk?
Wenn man sich das plastisch vorstellen will, dann sind wir eigentlich ein großer Klempnerladen. Also alles das, was man vielleicht im Volksmund mit Gaswasser-Scheiße betitelt, das machen wir aber halt in ganz anderer Dimension. Das heißt, am Ende kümmern wir uns um alles, was fließt. Das heißt vornehmlich Energieinfrastruktur. Und jeder, der heute so einigermaßen in der Energiebranche unterwegs ist, der weiß auch, was fließt. Strom, also wir sind für die großen Stromtrassen verantwortlich, wir sind für die großen Pipeline-Trassen verantwortlich, also wo große Mengen Erdgas transferiert werden, teilweise auch Produkt oder Öl transportiert wird. Aber dann gehört heutzutage eben auch so Themen dazu wie zum Beispiel Fern- und Nahwärme. Mhm. Das sind natürlich immer nur die Überbegriffe für große Kabelleitungs- oder Rohrleitungssysteme. Man muss sich nur vorstellen, damit diese ganzen Systeme auch gut funktionieren, bedarf es auch überall relativ komplizierter Anlagen. Das heißt, wenn wir jetzt mal in die Kabelwelt gucken, also in die Weiterleitung von elektrischer Energie, kommt ja größtenteils oder vieles kommt ja heute von Offshore, wird dort dann an Land angeliefert, muss dann über weite Strecken transportiert werden. Das heißt, es gibt sogenannte Inverterstationen oder auch Umspannstationen, die dann eben Wechselstrom zu Gleichstrom umformen und nachher wieder umgekehrt, dass wir es wieder verwenden können. Solche Anlagen bauen wir eben auch. Mhm. Wir verlegen auch diese Kabeltrassen teilweise eben über Land. Also zum Beispiel jetzt mit unserem neuesten Großprojekt Korridor A Nord für die Amprion bauen wir ein großes Kabel mit ungefähr 2 Megawatt Transportkapazität von Emden bis ins Ruhrgebiet runter. Mhm. Wir bauen aber eben auch kleinere Kabelzüge innerstädtisch. Das heißt so die Spannungsebene 110 Kilovolt, 10 Kilovolt, alles was in der Straße liegt und was dann nachher wieder in Trafostationen geführt wird und von der Trafostation dann in der Spannungsebene runter transformiert wird und dann letztendlich zu den Haushalten geführt wird. Das ist der Strombereich. Im Erdgas- bzw. vielleicht später mal Wasserstoffbereich sind es eben größtenteils Rohrleitungen, durch die die Energie transportiert wird. Ich glaube, es ist mittlerweile ja auch in der Presse doch deutlich geworden, zum Beispiel durch diese Anbindung der LNG-Terminals sind wieder neue Leitungsinfrastrukturen notwendig geworden. Die haben wir eigentlich alle mitbegleitet, diese Projekte. Mhm. Also Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Stade haben wir eigentlich die ganzen Anschlüsse an die LNG-Terminals realisiert. Das sind eben so Themen, mit denen wir uns im Bereich des Erdgases beziehungsweise dann später auch Wasserstoff beschäftigen. Fernwärme ist eher ein Thema in den großen Ballungszentren in Deutschland. Mhm. Von der Historie her gibt es eigentlich in allen großen Städten in Deutschland vorhandene Fernwärmesysteme, die mittlerweile eben ausgebaut und umgebaut werden. Früher gab es ein großes Kohlekraftwerk, was irgendwie Strom gemacht hat und ein bisschen Abwärme. Das hat man dann in der Fernwärme genutzt. Und heutzutage guckt man eben, dass man viel Energie, also entweder Abwärme aus der Industrie einfängt und in die Fernwärmenetze einspeist oder eben durch regenerative Erzeugungsmethoden, wie zum Beispiel große Wärmepumpensysteme, die Wärme erzeugt und dann in diese Fernwärmenetze einspeist. Letztendlich ist das, glaube ich, aus meiner Sicht auch die einzige Art und Weise, wie wir relativ kurzfristig auch die großen Städte dekarbonisiert kriegen. Das heißt, die Wohnungswirtschaft dekarbonisiert kriegen, weil da ist eben viel noch Öl, Gas im Moment im Einsatz und es wird wahrscheinlich sehr schwierig werden, das alles mit Wärmepumpen und elektrischem Strom herzustellen. Unsere Gebäude geben das einfach nicht her. Und in diesen Märkten sind wir im Prinzip unterwegs. Wir haben uns in den letzten Jahren mehr darauf spezialisiert, auf die sogenannte Transportebene dieser Netze. Also nicht das Klein-Klein in jeder Straße und ins Haus rein, das machen wir auch. Aber unsere Spezialität ist eigentlich wirklich das Transportsystem, also wirklich Transport über längere Entfernungen und auch die großen Stationen, die dann eben dazugehören.
Also zum Beispiel sowas wie Südlink oder...
Genau, Südlink, ja. Südostlink sind wir auch aktiv. Da machen wir Kabeltransport und Kabellogistik. Das sind so Projekte, wo wir zu Hause sind.
Was ich daran sehr spannend finde, ist, dass das ja eine Mischung ist, die gar nicht mal so oft, wie mein Eindruck ist, vorkommt. Also wir haben häufig Leute, die machen Tiefbau, haben Unternehmen, die konzentrieren sich auf Technologie, auf Anlagen, auf was auch immer. Und hier kommt so vieles zueinander. Und jetzt haben wir ja in den letzten Jahren ein Riesenproblem in gleich an ja, vielen Bereichen des Arbeitsmarktes gehabt. So vom Bauchgefühl würde ich sagen, die beiden ganz, ganz großen problematischen Bereiche sind Technologie und wirklich Fachkräfte, die im Bereich Ingenieurswesen am Bau bis hin zum Baggerfahrer richtig anpacken können. So, jetzt habt ihr also beide dieser Problembereiche. Kann ich das so richtig einordnen?
Ja, also in Summe ist das für uns immer ein Problembereich. Das, kurz gesagt HR, also die Human Resources sind eine echte Herausforderung geworden. Gerade noch, also wirklich sehr, sehr verstärkt auch nach Corona. Mhm. Dadurch sind natürlich viele Ausländer dann auch weggegangen, sind in ihre Heimatländer zurück, sind wahrscheinlich auch da geblieben. Ein ganz Teil andere Leute sind komischerweise auch weg, nie wieder aufgetaucht. Man denkt auch nur mal an die ganze Gastronomie. Da sind viele Arbeitskräfte ja auch nicht wieder zurückgekommen. Das ist bei uns auch nicht viel anders. Wir können mit Sicherheit auf Mitarbeiter zurückgreifen, die wir aus dem Ausland holen. Da haben wir eben immer das Problem, wir arbeiten an in Betrieb befindlichen Energiesystemen. Das heißt Kabel mit hohen Spannungen, Leitungen mit brennbaren und explosiven Gasen. Das heißt, ich muss immer zumindest ein Mindestmaß an Deutschkenntnisse voraussetzen, einfach aus Sicherheitsgründen, dass wir ordentlich mit den Leuten kommunizieren können, was sie da tun. Mhm. Wir haben das nicht so einfach wie im Hochbau, wo jetzt jemand vielleicht irgendwie eine Gipskartondecke drunter schraubt. Da gilt schon noch ein anderer Standard als bei unseren Projekten. Deswegen müssen wir da eben auch gucken, dass wir zumindest dieses Thema Arbeitssicherheit wirklich zu 100% gewährleisten. Mhm. Das macht es für uns zusätzlich schwer, eben auch Mitarbeiter aus dem Ausland zu akquirieren. Wenn man sich die schieren Zahlen anguckt, also gerade das Ingenieurwesen in Deutschland ist stark zurückgegangen. Ich habe damals, ich würde sagen, mit 200 Leuten angefangen, Bauingenieurwesen zu studieren in Hamburg. Die ersten 100 waren dann nach dem Grundstudium weg, die wurden rausgeprüft, aber es haben dann am Ende wenigstens noch 100 ihren Abschluss geschafft. So, und wenn ich heute gucke, bei der TU, da sitzen vielleicht noch 20 Leute, die anfangen. Und das war's.
Und da dann einen Absolvent zu kriegen, ist Lotteriespiel.
Genau. Und da gibt es natürlich durchaus auch, und das haben wir ja auch erkannt, es gibt auch durchaus Arbeitgeber, die von den Rahmenbedingungen attraktiver sind. Das will nicht heißen, dass wir schlecht bezahlen oder dass wir vielleicht nicht nett zu unseren Mitarbeitern sind. Aber einfach diese großen Energieinfrastrukturprojekte, die finden eben nicht immer im Hamburger Raum statt, sondern die finden mal in Dänemark statt und die finden mal in den Niederlanden statt und die finden auch mal in Bayern oder Baden-Württemberg statt. Das heißt, unsere Leute, die auf diesen Projekten arbeiten müssen, tendenziell auf Montage gehen. Mhm. Bedeutet unter der Woche weg von zu Hause, weg vom Fußballclub, weg von den Kindern. Und das mag früher ganz interessant gewesen sein für einige Leute und das ist heute eben relativ unattraktiv geworden. Deswegen müssen wir uns da auch gemeinsam mit unseren Kunden neue Arbeitszeitmodelle einfallen lassen, um das Thema Montagetätigkeit, weil das ist ja nicht nur bei uns so, sondern bei unserem Kunden, der hat ja auch Leute auf dem Projekt und Projektleitungen auf dem Projekt, die müssen sich genau die gleichen Gedanken machen. So, und deswegen haben wir mittlerweile eben eine 4-Tage-Woche, teilweise auch ein 4-Tage-Wochenende. Das heißt, wir machen dann eine Woche bis Donnerstag und dann haben wir Freitag, Samstag, Sonntag, Montag frei und dann geht es Dienstag erst wieder los und dann ist halt ein Wochenende, praktisch gar kein Wochenende, da wird dann durchgearbeitet. Das kommt teilweise ganz gut an und man kriegt dadurch auch wieder ein paar mehr Leute, aber man muss da schon relativ kreativ sein heutzutage, um das in unserer Branche wirklich vernünftig hinzubekommen.
Das heißt, sowas wie 4-Tage-Woche, was in anderen Unternehmen eher, also wenn ich da diese Frage stelle, wird eher müde abgewunken und gesagt, wir haben eh schon so wenig Leute, jetzt können wir nicht noch mit so einem Schmarrn anfangen. Das ist bei euch schon gelebte Praxis.
Also wir tun uns damit auch schwer, klar, weil wir nun auch tendenziell immer zu wenig Leute haben. Mhm. Aber am Ende sagen wir eben auch, das ist eigentlich der beste Kompromiss, den man schließen kann. Was uns die ganze Sache mit der Planung und auch mit so einer flexiblen Woche durchaus erleichtern würde, wäre zum Beispiel auch, dass man mal über das Arbeitszeitgesetz nachdenkt. Mhm. Weil ein paar Mitarbeiter sagen dann auch so, ja gut, eine 4-Tage-Woche ist schön, aber am Ende muss ich meine ganzen Rechnungen auch am Wochenende bezahlen. Das heißt, irgendwie muss ich meine Stunden voll kriegen. Ja. So, und da würde es dann natürlich auch enorm helfen, wenn man dann vielleicht in den 4 Tagen auch mal jeweils 10 Stunden arbeiten kann mit einer Stunde Pause. Weil dann würden die Leute auch wieder ihre 40 Stunden vollkriegen.
Aber das ist ja gerade eher schwieriger geworden als einfacher.
Das ist relativ schwierig geworden, genau. Und da muss die Politik dann, glaube ich, auch mal dran, diese alten Zöpfe einfach mal abschneiden. Wenn man eben so flexible Arbeitszeitsysteme haben will, dann muss man eben auch mal zulassen, dass mal 10 Stunden gearbeitet wird. Und ich sage mal so, es ist auch, wenn man vielleicht beim von Weitem draufsehen denkt, Bei uns wird noch sehr, sehr viel körperlich gearbeitet. Das ist eben nicht so, sondern das ist bei uns schon auch sehr, sehr viel Maschinentechnik, die im Einsatz ist. Das heißt, es ist nicht unbedingt mehr so körperlich anstrengend, wie das früher mal war, dass jeder mit der Schippe im Graben stand, sondern das hat sich schon sehr aufs Gerät verlagert. Auch mit den neuen Anbaugeräten, die an den Hydraulikbaggern zum Beispiel dranhängen, da wird einem sehr, sehr viel körperliche Arbeit auch abgenommen. Insofern kann man das auch durchaus, glaube ich, von der Arbeitsmedizin und von dem Einsatz kann man das auch gut vertreten, dass man das eben so macht. Die Leute wollen aber eben auch dann mal einen Freitag und einen Montag frei haben, was ich auch nachvollziehen kann. Die haben Behördentermine, die haben Arzttermine, die müssen ihr Auto mal zum TÜV bringen oder. Das sind tausend Sachen. Und das kommt den Leuten wirklich entgegen. Die haben da auch Lust zu. Die würden da auch noch mitmachen. Die würden vielleicht auch mal 11 Stunden arbeiten. Ja. Aber das ist eben im Moment alles relativ schwierig.
Ihr habt ja wirklich viele Bereiche, in denen wirklich, egal wie sehr durch Maschinen unterstützt oder nicht, aber vor Ort angepackt werden muss. Geht nicht anders. Also eine Pipeline verlegt sich nicht von selbst und nicht aus dem Homeoffice. Aber welche Rolle spielt sowas wie Remote Work, mobiles Arbeiten am Homeoffice in diesem Unternehmen, bei dieser Branche? Ist das überhaupt ein Thema?
Also wir haben das mittlerweile ja auch vielen Mitarbeitern freigestellt, soweit das möglich ist, mobil zu arbeiten. Das heißt, die einzelnen Stellen hier im Büro, die haben durchaus die Möglichkeit, von zu Hause aus mit ihrem Laptop sich hier einzuwählen. Das heißt also HR, Finanzbuchhaltung, Controlling, das sind alles Themen, die kann man durchaus ins Homeoffice auch bei uns verlagern. Das ist, glaube ich, Standard wie bei jedem anderen Unternehmen auch.
Ja, nicht leider.
Ja, ob das dann immer so reibungslos geht an allen Schnittstellen, sei dahingestellt. Also ich bin nicht der sehr, sehr große Freund davon. Also ich persönlich könnte auch gar nicht zu Hause arbeiten. Das wäre ein Drama. Also
ja, das kenne ich gut. Ja.
Kann ich teilweise eben auch nicht nachvollziehen, dass Leute wirklich über Wochen hinweg zu Hause sitzen und keine Kollegen sehen. Das würde ich schon gar nicht hinbekommen. Aber es gibt eben solche Leute, die können das gut und da muss man das, finde ich, auch akzeptieren. Mhm. Die arbeiten dann auch nachts noch einen Schlag. Das ist für mich durchaus okay. Das geht aber eben nur für die Arbeitsplätze, wo eben die technischen Voraussetzungen dafür da sind. Und ich kann eben nicht zu Hause sitzen vorm Rechner und vielleicht zwei Joysticks in der Hand haben und denke, ich sitze auf dem Bagger. Also das glaube ich nicht, dass wir in den nächsten Jahren technisch so weit kommen, dass wir dann an dem Home-Arbeitsplatz wirklich eine Umgebung schaffen, dass das 1:1 kopierbar ist. Es gibt ja so Ansätze und wir sind ja auch mit verschiedenen Baumaschinenherstellern regelmäßig in Kontakt, haben dort auch schon solche Systeme ausprobiert, aber das ist nicht das Gleiche. Also das
glaube ich,
für diese Tätigkeiten muss man einfach sagen, gibt es kein Homeoffice.
Ja.
Es gibt da eine 4-Tage-Woche, aber es gibt zum Beispiel auch für die Projektleiter oder für die Bauleiter gibt es auch kein Homeoffice. Die müssen bei ihrem Projekt sein, die müssen gucken, was draußen passiert. Gerade in diesem Bereich, gerade Trasse, das heißt Pipeline-Verlegung, Kabelverlegung, muss man sich vorstellen, wir haben dort Baufortschritte von so 600 bis 800 Meter am Tag.
Oha.
Am Tag, ja. Also krass. Das geht schon auch mit einer gewissen Geschwindigkeit voran.
Ja, ja.
Und da passiert einfach so viel tagtäglich auch an Logistik, dass die Leute vor Ort sein müssen und das mitkriegen müssen. Aus erster Hand, sonst wird der nächste Tag nicht vernünftig vorbereitet und so weiter. Also das ist schon ein Thema, wo man wirklich hands-on draußen sein muss.
Was ich ganz spannend fände, ist, ich habe gesehen, Sie haben in den letzten Jahren immer wieder das Unternehmen auch durch Aufkäufe vergrößert, also andere Unternehmen integriert in die Unternehmensgruppe. So, jetzt ist es ja so, dass bei so einem Unternehmen irgendwie Verträge oder irgendwelche Patente hier wahrscheinlich, ja doch, vielleicht auch. Das ist ja immer nur aber ein Teil des Wertes und der größte Teil sind tatsächlich ja häufig die Mitarbeitenden. Wie ist das jetzt so, wenn so ein Unternehmen plötzlich einfach geschluckt wird, übernommen wird? Wie stellen Sie sicher, dass Sie diesen Wert bewahren? Oder ist das etwas, was gut funktioniert hat oder ist es tatsächlich auch problematisch?
Ja, wir verfolgen ja generell zwei Strategien, auch wenn man immer sagt, na, ihr kauft alles zusammen, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist, aber das stimmt ja nicht so ganz. Wenn man sich unsere Zukäufe anguckt, dann ist das schon relativ, ich hoffe zumindest, dass man das auch erkennt, mit Sinn und Verstand gemacht. Es gibt eigentlich zwei Richtungen, in die wir stoßen. Einmal haben wir uns eben in den letzten Jahren extrem spezialisiert. Das heißt, wir haben viele Spezialgewerke, die wir so tagtäglich brauchen, die wir früher klassischerweise eingekauft haben, haben wir an Bord geholt. Bestes Beispiel sind zum Beispiel unsere EMSR-Techniker. Also das sind die Jungs, die im Prinzip die ganze Verdrahtung machen, die Sensorik, die Aktorik in den Systemen mit den Rechnern verknüpfen und eben auch die Programmierung der SPS-Steuerung realisieren. Das war früher ein Nachunternehmergewerk. So, heute haben wir sie hier im Haus, wir haben eine eigene Schaltschrankfertigung, wir haben eine eigene Programmierungsabteilung, wir haben die Programmierer, die das machen können. Und so sind eben mehrere kleine, sehr spezialisierte Unternehmen an Bord gekommen. Das ist immer ein bisschen einfacher, weil die eben in ihrem Spezialgebiet immer einzigartig waren. Mhm. Und die haben praktisch ihr Spezialgebiet dann weitergemacht. Nur größtenteils eben auf unseren Projekten. Gut, haben natürlich auch ihre Altkunden behalten, aber mit Fokus dann schon auf unsere Projekte. Das lief eigentlich immer relativ reibungslos. Und eigentlich kann ich jetzt mich an nichts erinnern, wo es nicht gut geklappt hat. Anders ist das, wenn man in den zweiten Weg reinschaut, nachdem wir Firmen auswählen. Nämlich kriegen wir dort leistungsfähige Mitarbeiter und ein leistungsfähiges Overhead, also sprich Projektleitung, Bauleitung. Mhm. Da ist es eben eher immer schwierig, weil das auch Unternehmen sind, die haben ihren eigenen Markt, die haben ihre eigenen Kunden. So, und da muss man natürlich mal gucken, die Kunden wollen wir natürlich auch nicht verlieren, die bedienen wir weiter, aber dann die auf unsere Projekte zu integrieren mit unseren Standards, so wie wir gewachsen sind, ist das immer relativ kompliziert und dauert auch relativ lange. Mhm. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass es jetzt fremde Firmen sind, sondern dass die Prozesse haben wir hier innerhalb Vorwerks auch durch. Ja. Ich weiß noch, als wir angefangen haben oder als ich angefangen habe, gab es eben den Standort hier in Tostedt. Mhm. Dann gab es schon die erste Niederlassung in Lüchow. Lüchow-Dannenberg war damals Zonenrandförderung. Das hat man dann irgendwann mal ein bisschen zurückgefahren, weil da auch nicht mehr so viel Arbeit war. Und dann hat man versucht, diese Lüchower und Tostedter Mitarbeiter zu Kolonnen zu verschmelzen und gemeinsam auf die Projekte zu schicken. So, das war dann, hat bestimmt 5 Jahre gedauert, bis Tostedt-Lüchow zusammengewachsen ist. Der gleiche Prozess ist dann Anfang der 2010er mit Halle auch passiert, dass wir eben Halle immer mehr an uns rangezogen haben und gemeinsam Projekte mit denen abgewickelt haben. Und das ist bei allen anderen, die dazugekommen sind, ob es eine Bohlen und Doyen ist oder eine Pullman-Gruppe, ist es im Prinzip genau der gleiche Prozess, den man durchmacht. Und ich glaube, das braucht einfach Zeit. Das muss für diejenigen, die man übernommen hat oder die dazugekommen sind, so würde ich es mal freundlicherweise ausdrücken, muss es transparent und nachvollziehbar sein, wieso wir bestimmte Sachen so machen, wie wir sie machen. Ich glaube, wir haben uns aber auch immer bei den Unternehmen, die dazugekommen sind, angeguckt, was machen die vielleicht besser als wir und haben das dann auch integriert. Das war vielleicht nicht so fürchterlich viel, aber am Ende zeigt das eben auch, dass wir nicht von oben einfach draufhauen und sagen, das wird jetzt so gemacht, sondern wir gucken uns das schon an, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Und insofern haben wir bisher, glaube ich, auch dann letztendlich alle für uns gewinnen können, dass sie dann wirklich auch konstruktiv mit uns zusammenarbeiten.
Gibt es sowas wie eine Friedrich-Vorwerk-Unternehmenskultur?
Ich glaube, das ist sogar noch ein längerer Weg. Das dauert noch ein bisschen länger und das hängt auch davon ab, wo die Unternehmen herkommen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel unsere größte Akquisition Bohlen und Doyen nehmen, die waren natürlich in sich, ist das unser größter Standort. Das heißt, da waren bei der Übernahme schon alleine in Wiesmoor 500 Mitarbeiter. Mhm. Insofern dauert das da vielleicht ein bisschen länger, als wenn man eine kleinere Einheit hat. Aber ich muss sagen, gerade bei Bohlen und Doyen, wir haben früher schon sehr viel mit denen in Arbeitsgemeinschaften zusammengearbeitet. Also die gewerblichen Mitarbeiter kannten sich schon, weil die schon in Teams gearbeitet haben. Da hat das relativ schnell funktioniert. Da war das eher vom Overhead, dass ich das über die Jahre so ein bisschen finden musste. Aber ich glaube, wir sind im Moment ganz gut davor und wir haben teilweise auch gemischte Management-Teams auf den Baustellen. Insofern, ja, bisher wirklich relativ gut funktioniert alles.
Spannend. Was mich mal interessieren würde, ist, wir haben ja die letzten Jahre durchaus spannende Jahre auch hinter uns. Irgendwie gefühlt eine Krise folgt der nächsten und auch durchaus Krisen, die hier in der deutschen Wirtschaft spürbar sind. In vielerlei Hinsicht und auch selbst im Geldbeutel von Privatleuten. Und ein Teil der Krise ist natürlich der extreme Wandel im Energiemarkt in Deutschland und in Europa. Das Weg vom russischen Gas hat unglaublich viel verändert. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier bei Ihnen so ein Hin- und Hergerissenheit ist. Auf der einen Seite wahrscheinlich auch unter extrem steigenden Preisen gelitten und auf der anderen Seite vermute ich mal mehr Anfragen für genau sowas wie zum Beispiel LNG-Terminal anschließen und Ähnliches als vorher. Wie ist da so das Gefühl? Ist das eher Chance gewesen oder eher ein Problem?
Na gut, wir haben natürlich schon Projekte gehabt, wo wir extrem gelitten haben. Wir haben teilweise große Anlagenbauprojekte angenommen, schon in 2020 oder in 2021, also hauptsächlich vor Ukraine-Krise, wo uns dann einfach die Preise für Baustoffe, für Personal, eigentlich für alles, für Logistik, alles weggelaufen sind. Wir haben Gott sei Dank, glaube ich, auch einen sehr guten Kontakt und auch einen partnerschaftlichen Kontakt zu unseren Kunden, so dass man da vieles auch relativ transparent und offen besprechen kann. Dass das wehgetan hat, gar keine Frage. Also man sieht es ja auch an den Jahresergebnissen 22 und auch 23 wird man es nochmal sehen, dass das nicht so gelaufen ist wie 2021. Aber ich glaube, das geht sehr, sehr vielen Unternehmen so. Wieso sollen wir da eine Ausnahme sein? Denn das, was jetzt kommt, also das heißt, die Energiewende wirklich auf die Straße bringen und die Strukturen dafür zu schaffen, das wird ja in den nächsten Jahren kommen. Und ich glaube, da sind wir extrem gut für aufgestellt. Also wir sind sowohl im Strombereich, im Gasbereich, also Gas meine ich dann auch immer Wasserstoffbereich, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben eigentlich alle Technologien an Bord. Wir haben schon vor gut 15 Jahren den ersten Elektrolyseur hier in Deutschland errichtet. Das heißt also, wir wissen auch in dem Bereich, was wir tun. Insofern glaube ich, dass wir ganz am Ende profitieren wir auf jeden Fall davon.
Ja.
Dass das natürlich noch ein steiniger Weg ist und dass wahrscheinlich auch noch ganz viele Projekte auf der Strecke bleiben, ist damit auch einkalkuliert. Aber ich sage mal, wir sind der Maschinenraum der Energiewende, also wir müssen es am Ende richten, auch mit unseren Mitarbeitern richten. Insofern habe ich die nächsten Jahre eigentlich überhaupt gar keine Bange. Es wird nicht an der Auftragslage scheitern, sondern es wird eher daran scheitern, dass wir, aber das meine ich jetzt nicht für uns, sondern für die ganze Branche gesprochen, wir werden nicht die Ressourcen auf die Straße bringen, um diese ganzen Projekte zu realisieren. Also wenn wir gucken, allein das Wasserstoffnetz, also das Startnetz, sollen ja jetzt ungefähr 9.500 Kilometer werden in Summe. Davon ungefähr 40% neu gebaut, 60% umgenutzt. Aber umgenutzt heißt ja auch nicht nur Erdgas raus, Wasserstoff rein, sondern da müssen Schiebergruppen gewechselt werden, da muss Instrumentierung gewechselt werden und so weiter. Das ist auch durchaus da ein relativ komplexer Prozess. Und da weiß ich nicht, ob die Politik das wirklich so auf dem Zettel hat im Moment, wer das alles realisieren soll. Das ist schon eine extreme Herausforderung die nächsten Jahre.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Sie haben ja gerade so sehr selbstbewusst gesagt, die Energiewende kommt und das wird alles passieren. Und mein Gefühl ist manchmal gerade, dass da sehr viele drüber reden, aber eben es passiert viel zu wenig. Also es kommt viel zu langsam. Also Wasserstoff fand ich gerade war ein gutes Stichwort. Ein Kunde von uns, Industrieunternehmen aus der Chemiebranche in Rheinland-Pfalz, die würden gerne auf Wasserstoff umstellen als Energieträger, können nicht. So, weil es gibt keine Möglichkeit, müssten es selber herstellen, was aber viel zu aufwendig wäre. Und das ist nur so ein Beispiel, wo häufig eben was scheitert an den jetzigen Rahmenbedingungen. Was glauben Sie, woran liegt das, dass Energiewende und auch ja so große Projekte wie Klimaschutz und Ähnliches so ja scheinbar jedenfalls langsam und träge laufen?
Naja, über eins muss man sich im Klaren sein, egal wie man das gestaltet. Es bedeutet, glaube ich, für uns als Volkswirtschaft erstmal einen enormen Wohlstandsverlust, weil irgendjemand muss das ja bezahlen. Das heißt, Energie per se wird deutlich teurer werden. Also deutlich, deutlich. Im Moment ist es immer noch am einfachsten, den Gashahn aufzudrehen oder das Öl zu fördern. Alles andere kann nur teurer werden. So, und wenn die Energie, die letztendlich ja Grundlage von allem ist, und gucken wir uns um, ob ich meinen Joghurt morgens aufreiße, der ist transportiert, da ist Diesel, also da ist immer Energie im Spiel. Insofern wird sich das auf alle Lebensbereiche niederschlagen, auch wirklich alle, wenn Energie teurer wird. Und insofern, glaube ich, werden wir als Volkswirtschaft einen deutlichen Wohlstandsverlust hinnehmen müssen. Darüber müssen wir uns auch im Klaren sein. Den können wir nur auffangen mit mehr Technologie und wieder mehr arbeiten. Weil ganz einfach Volkswirtschaft, erinnere ich mich noch, was ist das, Volkswirtschaftslehre 2 oder so. Wie schafft man eine Wertschöpfung in der Volkswirtschaft? Viele Menschen, man hat sich halt Leute besorgt oder man hat versucht, den technischen Fortschritt anzukurbeln. Und was wir im Moment machen, dass wir immer weniger tun wollen und immer weniger Leute haben und dann alles teurer wird, ich glaube, das wird irgendwann sehr, sehr schwierig. Und das Thema Energiewende muss man vielleicht auch mal sehr wissenschaftlich betrachten und sich einfach mal Energieströme angucken und auch wirklich gucken, wo kommt im Moment die Energie her, wo soll sie in Zukunft herkommen, und so wie wir im Moment gehen, dass wir sagen, wir wollen alles regenerativ, funktioniert das überhaupt? Und ich glaube, da kommt man sehr schnell hin, wenn man sich die Wissenschaftler zusammenholt, dass man sagt, wir müssen da nochmal drüber nachdenken, wie wir das wirklich die nächsten 30 Jahre gestalten wollen. Weil wir haben, und das sind wirklich ganz grobe Zahlen und bitte nicht drauf festnageln, aber wir sagen das in unseren Vorträgen auch immer ganz gerne, wir haben ungefähr, ich glaube sogar nicht ganz 30% der Energie, die wir in Deutschland verbrauchen, haben wir in den Stromnetzen, das heißt in Elektronen, und 70, sogar einen Ticken mehr, haben wir eben noch in Molekülen. Von diesen 30% haben wir ungefähr die Hälfte regenerativ. Ist mittlerweile auch ein bisschen mehr, aber so über einen ganz breiten Daumen. Das heißt, um jetzt erstmal den ganzen Strom regenerativ zu machen, muss ich nochmal deutlich, deutlich die Regenerativen ausbauen. Aber dann habe ich das ganze Thema, was ich im Moment an Molekülen irgendwo verbrauche, das habe ich dann halt noch gar nicht abgebildet.
Sprich, was mit Öl und
genau, Ähnlichem. Was, ja, also genau. Molekül heißt Öl, Gas, Wasserstoff. Nur wenn ich jetzt in Wasserstoff denke, dann kann das natürlich Öl und Gas ersetzen, aber Wasserstoff, ich kann ja nicht bohren und Wasserstoff kommt raus, sondern ich brauche Strom, um Wasserstoff zu erzeugen. So, insofern muss ich mit den Regenerativen erstmal diese 30% in den Stromnetzen covern, und dann muss ich mich dran machen und die 70%, die ich ja noch in Molekülen verbrauche, die muss ich dann auch noch an Strom haben. Und ich glaube, da werden wir einfach dran scheitern.
Und was ist die Lösung?
Die ist wahrscheinlich sehr unpopulär, aber der Rest der Welt macht es uns ja vor. Vielleicht muss man wieder über Nuklearenergie nachdenken. Oder man muss halt in Kauf nehmen, dass man noch längere Zeit dann doch wieder fossile Brennstoffe einsetzt. Aber ich glaube, die Zahlen sind da relativ einfach. Und wenn man da relativ unvoreingenommen und pragmatisch rangeht, dann hätte man da vielleicht auch eine Lösung für. Und es ist keine Lösung, den Atomstrom in Russland oder in Frankreich zu kaufen.
Jedenfalls keine echte, ne? Das ist dann so die Augen zumachen. Ich habe immer das Gefühl, gerade dieses Thema Klimaschutz wird immer so viel über Bauchgefühl und über Emotionen eben diskutiert und wenig zielorientiert. Wenig, was müssen wir erreichen? Also selbst wenn man, ich wage jetzt mich da nicht irgendwie zu positionieren im Bereich Kernkraft, dazu kenne ich mich dazu wenig aus. Aber was ich immer wieder verwunderlich finde, ist, dass eben auch in anderen Bereichen viel, viel zu wenig getan wird. Also wo sind denn die großen Projekte, die dann tatsächlich sowas mal wie Energieerzeugung in den Wüsten und Ähnliches aufnehmen? Also das gab ja mal viele Ansätze, die alle irgendwie komplett zusammengebrochen sind und ich glaube nicht wegen nur Machbarkeit.
Also technisch ist ja meistens alles machbar. Es ist meistens ja irgendwie eine Frage des Geldes und der Wirtschaftlichkeit insofern. Ja. Aber gut, am Ende, sag ich mal, sind wir nur die Ausführenden. Mhm. Die kriegen natürlich bei vielen Projekten mit, was läuft da so hinter den Vorhängen und wieso wird was wie gemacht und wieso ist plötzlich hier eine Leitung da und nicht da. Das ist schon manchmal so ein bisschen erstaunlich.
Ja.
Aber gut, so ist die Welt eben.
Ja, Ausführende ist ein schönes Stichwort. Sie sind ja in vielen Bereichen Ausführender. Meine Frage wäre jetzt, wenn Sie an diejenigen, die Strukturen gestalten und entscheiden, also vor allem eben Politik, einen Wunsch äußern dürften, in jeglicher Hinsicht, welcher wäre das?
Also allen voran Technologieoffenheit. Mhm. Wirklich unvoreingenommen daran gehen, was ist in dem Moment das Beste. Jetzt mal gucken, wie kriege ich das hin, dass ich vielleicht am Anfang möglichst wenig Energie verbrauche. Da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Ich habe das zu Hause auch immer mit meiner Frau, wenn überall das Licht brennt, dann sage ich auch, Mensch, muss ja vielleicht nicht, ne? Kann man ja auch ausschalten dann tagsüber. Also da muss es ja anfangen, erstmal weniger Energie verbrauchen. So, und dann muss man halt gucken, wie kriege ich es am besten wohin? Wie kriege ich die Energie am schnellsten dahin? Wie kriege ich sie am effizientesten dahin? Und wo finde ich dann die wirtschaftlichste Lösung? Und wenn die dann eben in Teilbereichen ist, dass man vielleicht doch wieder sagt, man braucht wieder das ein oder andere Grundlastkraftwerk, was vielleicht dann doch mit Kernfusion funktioniert, ja, dann muss es eben so sein. Mhm. Aber die Diskussion darf man ja heute gar nicht mehr führen, das ist das Problem.
Okay, und Wunsch 2? Was wäre ein zweiter großer Wunsch?
Dass die Projekte, die dann auch angedacht sind, dass die dann eben auch relativ zeitnah und zügig realisiert werden. Ich meine, gucken wir uns mal diese drei großen Stromtrassen an, die Sie schon angesprochen haben. Südlink, Südostlink und der Korridor A-Nord. Das sind ja eigentlich Projekte, die sind aus dem Boden gestampft worden, als man den Atomausstieg beschlossen hat. Weil man hat ja im Prinzip gesagt, okay, die Atomkraftwerke legen wir jetzt still und dann holen wir uns Windstrom von der Nordseeküste und bringen die genau dahin, wo die Atomkraftwerke standen. Da haben wir die ganze Verteilinfrastruktur, brauchen wir nur anschließen und es geht weiter. So, das war 2011. Die Projekte sollten ja eigentlich mit Atomausstieg, also 2021, 2022 fertig sein. Wir haben, glaube ich, vom Korridor A Nord 4 Kilometer verlegt von insgesamt 300. Und die anderen beiden Projekte haben, glaube ich, noch relativ wenig angefangen. Ich glaube, die ersten Arbeiten sind jetzt auch in Gange, ja, aber es ist noch nicht, dass da irgendwie die Hälfte fertiggestellt ist. Und wir haben 2024. Das heißt, bis diese Dinge in Betrieb gehen, ist es 26. Mhm. Wir sind ungefähr 7 bis 5 Jahre zu spät, würde ich sagen.
Ja.
Und was auch völlig verkannt wird, man kann auch solche Sachen machen wie Infrastrukturbeschleunigungsgesetz und wie sie auch alle heißen. Aber am Ende, sage ich mal, müssen wir auch die Menschen mitnehmen, die um diese Projekte rum sind. Allen voran die Landwirte. Hm. Weil am Ende, wenn wir irgendwo hingehen und arbeiten, wir arbeiten immer auf fremden Grundstücken.
Ja.
Und wenn ich diese Leute nicht mitnehme, dann kann ich ganz viele Beschleunigungsgesetze machen. Aber ich brauche von jedem Einzelnen eine Genehmigung. Und wenn einer nicht da ist, dann scheitert es. Und wir kennen, und wir waren an fast allen Projekten beteiligt, wo wirklich diese privatrechtliche Dimension bei diesen Leitungsbauvorhaben zum Scheitern des Projektes geführt hat oder zumindest zu einer Riesenverzögerung. Da muss man einfach dran und das kann man auch nicht durch Zwangsenteignung machen, sondern da hat jeder individuell seine Problemchen mit dem, was da auf seinem Grundstück passieren muss. Das muss man sich anhören und das muss man gucken, dass man denen das irgendwie abnimmt. Und das ist natürlich bei so einem Riesenprojekt wie einem Südling und Südostling eine Mammutaufgabe, wo man 6, 7, 8, 9, 10.000 betroffene Menschen hat, die jeder irgendwie anders ticken. Ja, also wir haben auch schon so Leitungsbauprojekte schlüsselfertig gemacht. Das heißt, wir haben die Grundstücksverhandlung geführt. Und da hat jeder ein anderes Problem. Der eine möchte seinen Graben geräumt haben, der andere möchte sein Haus gepflastert haben und so weiter. So, und da muss man halt auch Wege finden, das zu berücksichtigen. Und nur so kriegen wir auch diese Projekte auf die Straße.
Das stelle ich mir erst als sehr harte Aufgabe vor, genau diese auch Genehmigungsprozesse und Verhandlungen mit Anwohnern. Was glauben Sie so abschließend sind die größten Herausforderungen und vielleicht auch Chancen für jetzt ganz konkret wieder Vorwerk in den nächsten Jahren?
Also Chancen ist, glaube ich, sehr einfach zu beantworten. Wir sind in allen Bereichen der Energiewende tätig. Ja. Im Erdgas, im Strom, im Wasserstoff, in der Fernwärme. Wir haben mittlerweile auch eine sehr umfangreiche Servicetruppe, die unseren Kunden eben auch, wie sagt man heute so schön, im After-Sales weiterhilft. Mhm. Also wir beherrschen alle diese Themen. Deswegen glaube ich, da ergeben sich so viele Chancen in den nächsten Jahren. Da werden wir uns mit Sicherheit nicht langweilen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Ressourcen nicht überbeanspruchen. Mhm. Und wir müssen eben gucken, wie wir hier intern unsere Mitarbeiter weiter ausbilden und weiter ausbauen, also möglichst neue Mitarbeiter wieder hier in die Firmengruppe zu kriegen. Ich glaube, wenn man sich das mal von Näherem anguckt, dann hätte vielleicht sogar der ein oder andere richtig Lust, hier mitzuarbeiten, weil es wirklich spannende Themen sind.
Ja.
Insofern die größte Herausforderung mit Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt im Moment, ganz klar. Und vor allen Dingen im Bereich des technischen Personals. Und das, muss ich sagen, das ist eigentlich schwer nachvollziehbar in so einem Land wie Deutschland. So, dann muss sich mal jemand überlegen, wenn vielleicht mal 2 Tage das Wasser nicht aus der Wand läuft, was dann los ist. Dann gibt keine Klospülung mehr, man kann keinen Abwasch machen, die Waschmaschine geht nicht, der Geschirrspüler geht nicht. Das sind heutzutage solche Selbstverständlichkeiten geworden. Aber dass man da eben Leute für braucht, die das alles unterhalten und auch auf dem Standard, auf dem wir im Moment sind, da sollte man ab und zu mal drüber nachdenken. Und ich glaube, dann macht es auch wieder Spaß, da tätig zu werden. Also mir hat es immer Spaß gemacht, wenn man am Ende des Tages oder am Ende des Projektes da steht und sagt, so komm, das haben wir jetzt geschafft im Team. Es ist ja meistens wirklich ein großes Team, in dem man das macht. Da sind viele Leute auch stolz drauf.
Absolut. Also die kleine unbezahlte Werbung von meiner Seite. Ich kenne ja jetzt Tosted, ist ein schöner Ort und ich fahre immer an diesem fantastischen neuen Bürogebäude hier von Vorwerk vorbei. Das sieht echt, wie sagt man heute, so schön fancy aus. Sehr modern, also von daher kommt nach Tosted. Das war der Werbeblock Ende. Herr Kleinfeld, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich fand einen interessanten Einblick in diese Branche, den ich bisher so auch nicht hatte. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, dann seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns die Kontaktdaten. Findet ihr in den Shownotes. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.